Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo, falls es noch einen Film gebraucht hätte, um sein James-Bond-Image wirklich nachhaltig loszuwerden, dann diesen. Ab heute ist Daniel Craig im Film Queer zu sehen, als alterndes, schwules, drogensüchtiges alter Ego des Schriftstellers William S. Burroughs.
Es war eine weise alte Königin, die mich ermahnte, dass ich weiterhin zu leben hätte, Vorurteile und Hass zu überwinden, mit Wissen, Aufrichtigkeit.
Warum Sie sich Queer nicht entgehen lassen sollten, das ist nur eins unserer Themen heute hier in der ersten Kompressor-Ausgabe des neuen Jahres. Seien Sie herzlich willkommen. Emojis sind sowas wie der Schmierstoff von Textnachrichten, Bildchen, die die eigene Stimmung, Witz oder auch hintersinnige Anspielungen in putzige Bildchen übersetzen und die auffüllen, was eigentlich zwischen den Zeilen stehen müsste. Über 1800 solcher digitalen Bildchen gibt es inzwischen und ein ganz besonderes kommt jetzt dazu. Ein blattloser Baum soll für den Klimawandel stehen und darüber hinaus auch eine persönliche Botschaft transportieren, die da lautet: Ich schäme mich für meine eigene Spezies, dieser Planet stirbt. Über den aktuellen Neuzugang spreche ich jetzt mit dem Berliner Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch. Schönen guten Tag.
Hallo aus Berlin.
Auf der rein symbolisch-sprachlichen Ebene, Herr Stefanowitsch, wie überzeugend finden Sie dieses Emoji?
Ja, man hätte natürlich ein deutlicheres Statement setzen können. Wenn man schon ein Emoji hinzufügen will, was irgendwie auf den Klimawandel hinweist, dann ist natürlich dieser blattlose Baum, der ja im Winter sowieso ein ganz normaler Teil der Umwelt ist, dann ist er natürlich relativ zahm. Und wenn man sich den Antrag durchliest, mit dem der beantragt worden ist beim Unicode-Konsortium, dann merkt man auch, das war wahrscheinlich Absicht. Also man wollte etwas nehmen, was eben den Klimawandel symbolisieren kann, aber was eben auch durch die vorhandene Vieldeutigkeit eben auch nicht unbedingt nur darauf eingeschränkt ist. Also man kann ihn auch benutzen, um Winter zu symbolisieren oder eben auch einfach einen Baum ganz allgemein. Hm. Also wahrscheinlich war das strategisch, weil das Unicode-Konsortium generell so stark politische Botschaften nicht so mag und die normalerweise nicht umsetzt.
Ja, Sie sprechen da bereits von diesem Konsortium. Wie findet denn eigentlich so ein neues Emoji in die Welt? Also welchen Weg nimmt es von der Idee bis zu dem Moment, wo ich es als Option wirklich auf dem Smartphone finde?
Also vorschlagen können wir alle eigentlich, alles, was uns da fehlt in der ja inzwischen sehr, sehr umfangreichen Palette an Emoji. Also es gibt keine Beschränkungen, dass zum Beispiel nur Institutionen diese Anträge stellen dürfen. Das können auch Individuen tun, so wie das bei dem Baum hier anscheinend der Fall war. Häufig stecken da aber durchaus Organisationen dahinter, häufig auch die Organisationen, die in diesem Konsortium selbst vertreten sind. Google, Apple, Facebook, das sind so die großen Player dort, Microsoft. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, die großen Veränderungen, die in den letzten Jahren da passiert sind, zum Beispiel, dass es jetzt die meisten Emoji, die Menschen darstellen, in verschiedenen Hautfarben, mit verschiedenen Haarfarben gibt, dass alle Emoji als Männer und als Frauen verfügbar sind und auch als non-binäre Personen. Das sind alles Vorschläge, die eher in diesen Institutionen selbst entwickelt worden sind. Ja, aber wenn Ihnen da irgendwas fehlt, dann können Sie ja auch mal Ihr eigenes Glück versuchen.
Jetzt soll ja dieses hier auch für die Scham der Menschen ob der eigenen Spezies stehen. Also diese Haltung, ich schäme mich für meine Spezies. Offenbar gab es auch dafür einen Bedarf. Wie sehen Sie das? Braucht es das? Und müsste es nicht wirklich auch zum Beispiel für Kriegsängste oder Ähnliches auch Emojis geben?
Ja, wie gesagt, das Unicode-Konsortium ist nicht so bekannt dafür, negative Dinge umzusetzen oder Dinge, die potenziell überhaupt konfliktbeladen sein könnten. Und von daher glaube ich auch, dass diese Bedeutung, mit der dieses Emoji aufgeladen werden soll, das ist eher so ein frommer Wunsch. Wie die Leute das dann am Schluss tatsächlich verwenden, wird man sehen. Aber es ist schon interessant, der Begriff der Scham, weil wenn man sich anguckt, welche Emoji tatsächlich häufig verwendet werden, dann sind das gar nicht diese gegenständlichen Emoji, sondern dann sind das diese kleinen gelben Smileys, die verschiedene Gefühlsausdrücke durch ihren Gesichtsausdruck darstellen sollen. Und insofern gibt es wahrscheinlich auch schon ein Emoji, das Scham ausdrücken soll. Das ist natürlich relativ schwer, jetzt sich vorzustellen, welcher Gesichtsausdruck damit mit einhergeht. Aber die Idee, sozusagen Gefühle auszudrücken, das ist vielleicht der realistischere Teil an diesem Vorschlag. Dass jetzt wirklich, wie erhofft, durch dieses Emoji eben die Diskussion um den Klimawandel angeregt wird. Also wir leben ja alle mitten im Klimawandel. Wenn uns das nicht ausreicht, dass jetzt regelmäßig Starkregenereignisse sind und Dürren, dass sich eigentlich nur noch Extremwetterereignisse abwechseln, wenn uns das nicht ausreicht, um uns endlich mal mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen, dann wird dieser abgestorbene Baum, der jetzt irgendwo unter ferner Liefen auf unserer Emoji-Palette, auf unseren Handys dann irgendwann im nächsten Vierteljahr ankommt, wahrscheinlich auch nichts dran ändern.
Herr Stefanowitsch, ich habe eingangs behauptet, Emojis wären sowas wie der Schmierstoff bei Kurznachrichten. Tatsächlich helfen sie ja doch häufig, Kommunikation freundlicher zu machen, Missverständnisse zu vermeiden. Trifft es das eigentlich und überwiegen deshalb vielleicht auch so sehr die positiven Zeichen?
Also es überwiegen vor allem die Emoji, die eben Gefühle ausdrücken, sowohl positive als auch negative. Also das Tränenlach-Emoji ist immer immer auf Platz 1. Das wechselt sich immer so ein bisschen ab mit dem roten Herz. Welche von den beiden jetzt gerade auf Platz 1 ist, wüsste ich nicht. Das weinende Emoji ist auch immer relativ weit oben. Das Emoji mit den Herzaugen, das lächelnde Emoji, natürlich der klassische Smiley. Also die Emoji, die Kernfunktion von den Emoji, die ist eben der schriftlichen Kommunikation so ein bisschen das hinzuzufügen, was ihr fehlt, was im Gegensatz zur mündlichen Kommunikation wegfällt. Und es sind eben die Gesichtsausdrücke, das ist eben der Ton der Stimme, alles das, was uns sonst einen Hinweis darauf gibt, was unser Gegenüber gerade fühlt. Und insofern würde ich sagen, ja, das stimmt. Das ist in gewisser Weise der Schmierstoff der schriftlichen Kommunikation, zumindest dieser dialogischen Kommunikation, wie wir sie in Messenger-Apps betreiben. Aber wie gesagt, es gibt wenige gegenständliche Emoji, die überhaupt das mal in die Top 20 oder auch nur die Top 50 schaffen. Das sind schon diese Herzen, die Augen, die nach rechts gucken, also eben alles, was irgendwie mit Gefühlen oder mit der Art von Interaktion zu tun hat, in die Sprache normalerweise eingebettet ist. Insofern glaube ich auch, dass wir diesen Baum in der freien Wildbahn wahrscheinlich nicht sehr häufig sehen werden, wenn wenn die Aufregung erstmal abgeflaut ist, wie das ja jedes Jahr ist, wenn das Unicode-Konsortium neue Emoji bekannt gibt, dann sprechen wir alle einmal kurz darüber und was jetzt im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr oder im vorvorletzten Jahr neu dazu gekommen ist, das wissen wir oft gar nicht mehr, weil wir dann doch wieder zu unseren vertrauten, altbekannten Smileys zurückkehren.
Das sagt Anatol Stefanowitsch, Sprachwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Mit ihm haben wir über das ja doch bemerkenswert neue Emoji gesprochen, einen blattlosen Baum für den Klimawandel und das menschliche Unvermögen, ihm Herr zu werden. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und danke, dass Sie Zeit für uns hatten. Tschüss.
Alles klar, dann bis zum nächsten Jahr.
Bis dann. 2025 wird ein herausforderndes Jahr, gerade für freischaffende Künstlerinnen und Künstler und Kulturschaffende. In Zeiten, in denen Kulturetats zusammengestrichen werden, Veranstalter weniger Aufträge vergeben können, alles definitiv prekärer wird. Unsere neue Reihe Plan B stellt einzelne Fälle vor und fragt, wird man vielleicht Lehrer? Ändert man seinen Plan? Bleibt man optimistisch? Denkt man ans Aufgeben? Kolja Unger stellt uns Björn Krüger vor.
Plan C, Plan D, Plan A.
Plan B.
Björn Krüger, verwuschelte graue Haare, hockt in der Piazza des Kulturkindergartens Wuppertal. Drei Kinder rutschen auf ihren bunten Schaumstoffbausteinen über den glatten Boden auf ihn zu. Sie haben einen Plan.
Ja, ich möchte auch mal.
Dann schreibe ich euch auf meine Liste, okay? Wir beginnen immer unsere Woche mit dem größten Morgenkreis der Welt, wo wirklich alle 100 Kinder, die im Haus sind, sich einmal in unserer Piazza treffen. Kinder, die bei uns im Morgenkreis vor 100 Kindern ein Begrüßungslied singen und dann Applaus hören, das erfüllt diese Kinder mit, das ist für mich. Ich habe was gemacht und die reagieren. Ja, das habe ich als Rockstar, in Anführungsstrichen, als Rockmusiker erleben dürfen.
Krüger war nicht immer Erzieher. Den Großteil seines Lebens hat der heute 52-Jährige in Proberäumen, Tourbussen oder auf gar nicht mal so kleinen Bühnen verbracht. Vor allem mit seiner Grunge-Band Uncle Ho Ende der 90er.
Wir haben die ersten Platten rausgebracht auf einem Indie-Label Subway Records und es entstand aber nichts. Und aus irgendeinem Grund kam dann tatsächlich ein Song auf einem Radiosampler, der so an die College-Radios verschickt wurde, irgendwie nach Amerika, und die waren auf einmal interessiert. Es war Bubblehead.
In the hair, you're a pale shade of cream.
Wir haben in Washington auf einem großen Festival gespielt mit Limp Bizkit, mit den Chemical Brothers und das war total abgefahren. Run DMC, also als wir aus Amerika zurückkamen, standen hier dann auf einmal alle Türen offen. Dann hatten wir tatsächlich mehrere Angebote auf dem Tisch und wir haben uns damals für die Columbia, für die Sony entschieden.
Ein Major-Label, der Durchbruch für die junge Band aus Wuppertal. Björn Krüger wird Anfang der Nullerjahre Profimusiker. Es folgen zwei Alben mit Anke Ho, doch dann geht es plötzlich musikalisch nicht mehr weiter, was Ausdruck im Titeltrack ihres vierten und letzten Studioalbums findet. All must
be destroyed. Tatsächlich sind wir in dem Moment an einem Punkt gewesen, wo es mit dem Label und generell 2003, 2004 mit der ganzen Musikindustrie in Deutschland ziemlich den Berg runterging.
Nicht nur die MP3-Krise, die zum Kahlschlag in der Musikindustrie führt, auch der Irakkrieg, der Radiosender daran hindert, All Must Be Destroyed zu spielen, bedeuten das vorläufige Aus von Uncle Ho. Björn Krüger nutzt seine Kontakte, spielt als Schlagzeuger bei Bosse, wird Mitglied der Blue Man Group. Es kommen aber auch verschiedene eigene Projekte dazu.
Das war das, was vor allem für mich zu dem Zeitpunkt ein total guter Halt war. Wir haben eine erste Kinderliederplatte gemacht, die Buchstabentiger. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch die ersten musikpädagogischen Projekte aufgebaut.
Hauptsächlich in Kooperation mit Schulen, Jugend- und Familienzentren. Vielleicht keine untypische Karriere für einen Kulturschaffenden. Krüger hat sich dabei jedoch weniger von Sachzwängen als von seiner Begeisterung leiten lassen.
Boah, das ist so schön zu erleben, dass Schulkinder auf einmal das erleben, was ich auch erlebt habe, dieses Begeistern für Musik, diesen Funken in den Augen. Man müsste eigentlich schon viel früher damit anfangen. Und da entstand die Idee des Kulturkindergartens, kulturelle Bildung im Kindergartenalltag so zu verankern, dass das völlig normal ist und zu zeigen, guck mal, das geht alles, das gibt es alles und da kannst du dich drin finden.
Das Konzept kommt gut an. Schon wenige Jahre später wird der Kulturkindergarten gebaut, als Leuchtturmprojekt der Armutsprävention. Bildungsdurchlässigkeit durch kulturelle Vielfalt und Selbstwirksamkeit durch Partizipation. Björn Krüger fängt in seinem Kindergarten erstmal ein paar Tage als Kulturpädagoge an, bis die neue Leitung mit einer Anfrage auf ihn zukommt.
Hör mal, Björn, wie sieht's denn aus? Willst du nicht diese Erzieherausbildung machen?
Er absolviert mit über 40 Jahren die erste Ausbildung seines Lebens. Seine Erfahrungen als Musiker und Songwriter kann er hier auch in seinem neuen Job einbringen.
Es gibt immer wieder mal Impulse der Kinder, wo die vielleicht selber was singen, wo ich mir eine Melodie von den Kindern nehme und sage, oh, guck mal, wir gehen mal in den Musikraum, wir machen was draus. Oder wo es auch ein Thema gibt, was gerade wirklich wichtig ist.
Im Musikraum stehen ein Klavier, zwei Gitarren und mehrere Rhythmus- und Melodieinstrumente.
Es gab tatsächlich mal einen sehr tragischen Fall hier im Kindergarten, wo ein Kind seine Mutter verloren hat. Dieser Junge war tatsächlich bei mir in der Gruppe und hat immer wieder gesagt, ich bin traurig, kann ich bitte in den Musikraum und mit dir zusammen Musik machen? Und aus diesem gemeinsamen Gefühlserleben von ihm und mir ist dann auch das Vermissen-Lied entstanden, wo wir auch genau diesen ganz konkreten Fall auch irgendwie vertont haben.
Yannick, weißt du was, wenn du im Traum zum Himmel fliegst?
Dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit erleben, Euphorie, die erlebe ich heute noch täglich mit den Kindern, das war die beste Entscheidung in meinem Leben.
Vermissen ist ein Engel und er zeigt dir, was du liebst.
Plan B ist aufgegangen bei Björn Krüger. 2025 hat angefangen und damit hat auch angefangen der Reigen der Filmfestivals. Den Anfang macht in Deutschland wie immer das Unknown Pleasures Filmfestival in Berlin. Zum 15. Mal wird es dabei um das US-amerikanische Independent-Kino gehen, also um all jene Filme, die fernab von Hollywood produziert werden und die Spielpläne unserer Kinos füllen. Chris Woods leitet das Festival und ihn begrüße ich jetzt hier im Studio. Hallo, herzlich willkommen.
Hi.
Dieses Festival zeigt Independent-Filme. Das ist ein feststehender Begriff, aber vielleicht kannst du, wir haben uns gerade auf das Du geeinigt, nochmal erklären, was das heißt, wie sich Independent für dich definiert.
independent erstmal als unabhängig von Major Filmstudios, wo ganz viel Geld reinfließt und beeinflusst, was gemacht muss oder soll. Und ich finde immer noch in diesem Begriff independent ein bisschen mehr Freiheit von Form oder von Inhalt. Und es ist für mich dort, wo die meisten Überraschungen sind.
Das Ganze findet statt zum ersten Mal im Berliner Wolf-Kino. Was hat dir denn besonders Freude am Zusammenstellen des Programms gemacht? Gibt es da möglicherweise auch ganz neue Erzählformen zu entdecken in diesem Jahr?
Ja, absolut. Ich bin ein großer Fan von persönlichen Filmen, die trotzdem politisch wirkt. Und es gibt ein paar Beispiele, The Ballad of Susanna Cesare oder Invention oder Tenderberry. Und die sind tatsächlich sehr kleine private Filme, aber die wirken größer als das.
Vielleicht können wir zwei von den gerade genannten noch mal so ein bisschen näher beschreiben. Wir haben gerade auf dem Weg hier ins Studio schon ein bisschen geschwärmt über Invention, also Invention. Das ist die Verarbeitung der Filmemacherin Carly Hernandez, wo sie über den Tod ihres Vaters reflektiert, der sehr anfällig für Verschwörungserzählungen war und der so ein wirklich verrücktes Gerät erfunden hat. Wie erzählt der Film davon? Und was macht diese Mischung aus Fiktion, Realität für dich so besonders?
Ja, es ist ein Film, der sehr um Trauer geht und wie kompliziert es ist, jemanden zu trauen, die auch kompliziert wird und es nicht so einfach war. Und in Form, das nimmt auch sehr surrealistische Aspekten von, man weiß genau, was wahr oder nicht wahr ist. Und trotzdem mit diesen Aspekten bleibt sehr, sehr nah an die Emotionen von Trauer und Verlust.
Mir hat so gut gefallen, dass dieser Film ja aber auch durchaus humoristische Aspekte hat. Also der Beginn ist zum Beispiel, finde ich, spektakulär. Da holt also die Tochter die Asche des Vaters beim Bestattungsunternehmen ab. Und die ersten Sequenzen, die handeln einfach nur davon, wie so eine elektrische Orgel den richtigen Song abspielen soll und der Bestatter so verschiedene Varianten durchnudelt und eine ist grotesker als die nächste. Also diese Trauer wird wirklich grotesk inszeniert auf eine Weise.
Ja, ich freue mich sehr, mit diesem Film zu zeigen und auch, dass Dienstagabend Kali und Courtney werden dabei sein online.
Ein anderes Beispiel ist The Ballad of Susan Cesare. Das ist ein Film über eine afro-karibische Autorin und Feministin, die von 1915 bis 1966 gelebt hat und die in ihrer Zeit wirklich stilprägend war. Was ist für dich das Interessante an dem Film?
Die Figur von Susanna Cesare ist ein bisschen vergessen aus der Geschichte verloren und ihr Mann, Emile Cesare, bekannte Schriftsteller und ihr Liebhaber war tatsächlich André Breton. So sie ist ja hinter diese zwei Männer versteckt und die Arbeit von Madeleine, die Regisseurin, probiert nochmal Susanne jede wichtige Stelle zu geben. Und ich finde, sie mag das sehr konsequent und sehr, ja.
Ein sehr poetischer, sehr künstlerischer Film, der im Grunde auch mimetisch so ein bisschen das abbildet, was
genau,
Susanne selbst geleistet hat.
Absolut, ne? Absolut.
Wenn wir in die USA schauen, dann steht die zweite Präsidentschaft von Donald Trump unmittelbar bevor. Gibt es da vielleicht auch Verbindungen zur politischen Situation in den Filmen? Erzählen die etwas über die Verwerfungen in den USA?
Die Filme beschäftigen sich nicht explizit damit, aber ich merke schon auch ein Tendenz in der Filme und ich glaube, es ist was, dass wir auch damit leben, ein gewisser Verlust und Trauer von der Zustand der Welt und wie man damit umgeht. Aber die Filme bleiben irgendwie hoffnungsvoll und es zeigt, dass wenn wir diese Trauer annehmen und bearbeiten, finden wir was Neues. Und das ist irgendwie die Hoffnung mit dem Programm, dass durch diesen Trauer kommt was Neues.
Von heute bis zum 12. Januar sind die Unknown Pleasures zu entdecken. US-amerikanisches Independent-Kino, kuratiert von Chris Woods. Herzlichen Dank für den Besuch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Ben Ebeling.
Mit Beginn des Kulturhauptstadtjahres erhöht die Stadt Chemnitz die Eintrittspreise für Museen und Kunstsammlungen. Wie die Stadt mitteilte, steigen die Ticketpreise um durchschnittlich 25%. Eine Tageskarte für die Kunstsammlung kostet nun 10 statt bisher 8 Euro. Am ersten Freitag im Monat ist der Eintritt weiterhin frei. Als Grund für die Preiserhöhung nannte die Stadt höhere Personal- und Sachkosten und die notwendige Haushaltskonsolidierung. Kritik zieht derweil das Programm der Kulturhauptstadt auf sich. So nannte es Octavio Gulde vom Verein Bordstein Lobby ein Wohlfühlprogramm, das sich zu wenig mit Rechtsextremismus auseinandersetze. Christoph Dittrich, einer der Ideengeber für das Kulturhauptstadtjahr, sagte daraufhin im Deutschlandfunk Kultur, er könne die Kritik nachvollziehen.
Es gibt aber, davon bin ich zum Beispiel auch sehr überzeugt, immer den Weg des Vorbildes, des Angebots anderer Dinge, die eben die Teilhabe und die demokratische Arbeit ermöglichen, ohne sie selbst immer zum Thema zu haben. Sie bewirken einfach die gerechte und soziale Teilhabe, was der beste Weg ist gegen extremistische Überlegungen. Und dort finde ich, dass das Programm ganz hervorragend aufgestellt ist.
Christoph Dittrich, Generalintendant der Städtischen Theater Chemnitz. Chemnitz ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas. Die offizielle Eröffnung findet am 18. Januar statt. Mit künstlicher Intelligenz will das Marktforschungsunternehmen Media Control Verkaufsprognosen für Bücher verbessern. Die KI soll Daten zu Verkäufen, Retouren und Vorbestellungen sowie Erkenntnisse aus Social-Media-Analysen auswerten. Das sei die Grundlage dafür, dass das richtige Buch in der richtigen Menge am richtigen Ort bereitgestellt werde, teilte Media Control-Geschäftsführerin Ulrike Altig mit. Das Unternehmen nutzt Zahlen von mehr als 9000 Verkaufsstätten. Diese sind Grundlage etwa für deutsche Buchcharts. In den USA hat die Schauspielerin Blake Lively Klage unter anderem gegen Regisseur und Co-Star Justin Baldoni eingereicht. Sie wirft ihm Belästigung und Rufschädigung vor. Lively und Baldoni hatten im vergangenen Jahr für Baldonis romantisches Drama nur noch ein einziges Mal zusammen vor der Kamera gestanden. Lively wirft Baldoni und anderen vor, sie mehrfach sexuell belästigt zu haben. Als sie Baldonis Verhalten angesprochen habe, soll dieser zusammen mit seiner Produktionsfirma und einer Krisenkommunikationsexpertin einen Plan auf den Weg gebracht haben, um Lively's Ruf zu schädigen und sie so zum Schweigen zu bringen, heißt es in der Klage. Unter anderem seien Gerüchte über Lively auf Social-Media-Plattformen platziert worden. Baldonis Anwalt hatte die Anschuldigungen bereits vor Einreichung der Klage als völlig falsch, unverschämt und bewusst anzüglich bezeichnet.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Prince of Persia, Tomb Raider, Doom. Im Computerspielebereich ist es ja gang und gäbe, Computerspiele-Klassiker im neuen Gewand als Remake oder Reboot neu aufzulegen. Den umgekehrten Weg geht Tormentor. Ein komplett neues Spiel, das sich aber gibt, als käme es aus den 80ern. Markus Richter hat sich für uns auf diese Zeitreise begeben und ist jetzt bei uns im Studio. Hallo, und worum geht's denn da?
Tatsächlich um eine Zeitreise. Grafisch fängt das sozusagen schon an. Das Spiel sieht wirklich aus wie die Anfänge des Gamings zu Hause. Die Grafik ist sehr blockig. Der Held selbst ist nur ein Viereck oder vielleicht auch die Heldin.
Oh ja, und das klingt anachronistisch.
Das klingt wie früher. Das ist so eine Fantasy-Welt. Man soll da 4 Artefakte besorgen. Dazu muss man diese Welt erforschen. Die Welt besteht dann aus ein bisschen mehr als Vierecken. Also man kann schon erkennen, Bäume, Monster, Skelette. Aber eben wirklich sehr grobe Grafik, die an die ersten Home-Konsolen erinnert. Man läuft dann durch diese 4 Level. Jedes Level hat ein eigenes Thema, also eine eigene Kategorie Rätsel. In einem hat man zum Beispiel eine Fackel, die Monster vertreibt, mit der man Dinge anzünden kann. In einem anderen eine Schaufel, mit der man seltsame Samen ausgraben kann, die sich in Brücken und Statuen verwandeln, die man wiederum braucht, um Schalter auszulösen. Also es ist so sehr komplizierte Mechaniken, die sich da aufbauen. Also ein Puzzlespiel ganz klassisch.
Also es ist ja die eine Sache, so einen schönen alten Retro-Stil wieder aufzutischen, aber dann ist ja die nächste Frage, trägt das über diesen, sagen wir mal, nostalgischen Moment hinaus?
Einerseits ja, weil das Game- und Puzzle-Design ist sehr gelungen, können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, und andererseits gibt es eben noch eine zusätzliche Ebene.
Spell Mortality.
Man spielt, stellt sich nämlich dann später raus, tatsächlich ein Kind, das vor dieser Spielkonsole sitzt. Man kann dann im Spiel die Ansicht wechseln und dann ist man sozusagen in der Ego-Perspektive, quasi realistische 3D-Grafik. Man sitzt in einem dunklen Kinderzimmer, das ist ein Röhrenfernseher. Da läuft eben dieses Spiel, was man gerade noch gespielt hat, davor die Spielekonsole Limbo 2800. Vermutlich um Markenrechtsstreitigkeiten zu verbinden, heißt die nicht Atari 2600,
sehr
was eben
lustig,
der Klassiker ist. Und da kann man sich in diesem Zimmer umschauen und dann gibt es so Dinge, die man machen kann, die aber immer so ein bisschen gruselig sind. Also das hier zum Beispiel, was wir gerade gehört haben, war ein Buchstabierspielzeug, das man findet, wo aber dann so Worte eben wie Sterblichkeit abgefragt werden. Das ist alles düster und dann stellt sich irgendwann raus, vielleicht dieses Computerspiel, das man spielt, da spielt man um die eigene Seele. Und dann gibt es eben so Interaktionen zwischen Spiel und echter Welt. Manchmal muss man im Zimmer Dinge tun, die dann das Spiel beeinflussen, also Musik machen, damit im Spiel jemand wegtanzt. Oder manchmal, wenn man im Spiel zum Beispiel ein Pflanzenmonster besiegt, kommen so Ranken im Zimmer, die man wieder wegmachen muss. Und so geht das halt hin und her. Und nach und nach wird dann eigentlich sozusagen aus dem bloßen Spiel für die Figur im Spiel, die ja ich bin, diese Frage, spiele ich hier um mein Leben?
Wow, also vom Retro-Klassiker im Grunde so eine Art, ja, Grusel-Horrorspiel. Also das klingt aber dann am Ende doch auch ganz schön meta. Wie passt das alles zusammen?
Es hat tatsächlich einen ganz guten Flow, weil der Wechsel zwischen den Welten bringt dann Abwechslung in dieses eben altertümliche und auch ein bisschen eintönige, aber dann wiederum sehr schöne Grafikdesign. Und die Geschichte ist auch sozusagen so spannend, dass man da dranbleiben will. Und für mich ist das eben aber nicht nur Horror-Grusel-spannend, dieses dranbleiben wollen, sondern auch so ein Abbild davon, dieses vor der Konsole sitzen und da nicht weg können, wie gebannt man von einem Videospiel sein kann, wie sehr einen das gefangen nehmen kann, obwohl es eben nur diese Blöckchengrafik ist. Und ich meine, dieses Gefangennehmen im positiven Sinne, also ein kulturelles Erlebnis, wie ein Buch, das mich fesselt. Aber auch das Spiel ist sehr gut designt, die Rätselaufgaben sind fast immer sehr gut ausbalanciert. Es ist nicht super einfach, aber man kommt durch ein bisschen Ausprobieren immer auf die Lösung und fühlt sich dann total gut, weil man hat das schwere Rätsel gelöst. Und damit ist es für mich mehr als nur dieser Retro-Nostalgie-Moment. Es ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass ein Spiel sehr einfach sein kann, was Grafik und Produktion angeht, aber trotzdem sehr, sehr gut in dem gefangen nehme. Da können sich viele SpieleentwicklerInnen ein Beispiel dran nehmen. Und das Spiel ist schon seit einer Weile draußen, aber noch gar nicht sehr bekannt. Ich möchte es an dieser Stelle sehr, sehr, sehr empfehlen, weil ich finde eigentlich, das ist so gut in dieser Kombination aller Dinge, das hat das Zeug zum Klassiker.
Das sind doch mal wirklich sehr, sehr affirmative Worte zum Jahresanfang. Vielen Dank. Große Begeisterung also über Tormentor. Wenn Sie sich auch für diesen Grusel-Kinderzimmer-Lookalike-Klassiker der 80er zurückversetzen wollen, lassen wollen, Tormentor ist erschienen für Windows PC und kostet rund 15 Euro. Markus Richter hat uns das Ganze zu Gehör gebracht. Vielen lieben Dank.
Sehr gern.
Den James Bond spielt Daniel Craig schon lange nicht mehr und die Figur, die er jetzt im Film Queer verkörpert, die könnte auch kaum weiter entfernt sein. Craig spielt nämlich Lee, das drogensüchtige, kettenrauchende Alter Ego des Schriftstellers William S. Burroughs, ein alternder, schwuler Expat, der in den 50er Jahren durch Mexiko reist, ja, und da jungen, gut aussehenden Männern nachstellt. Der italienische Regisseur Luca Guadagnino, der mit dem Film Call Me By Your Name weltberühmt wurde, der hat mit Queer den gleichnamigen Roman von William S. Burroughs verfilmt. Und für uns gesehen hat Queer bereits der Filmkritiker Jan Kühnemund. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Hallo.
Nochmal ganz grob skizziert, worum geht es in Queer? Was passiert da?
Ja, das meiste haben Sie schon erzählt und viel mehr ist da eigentlich an der Story auch nicht zu holen. Also wir bewegen uns Anfang der 50er in Mexico City, in dieser Gruppe von Expats, von denen nicht wenige schwul sind, was damit auch zu tun hat, glaube ich, dass Homosexualität in Mexiko zu der Zeit nicht illegal war wie in den USA. Und man auch mittlerweile weiß, dass viele Männer im Zweiten Weltkrieg, also vor allen Dingen in der Navy, homosexuelle Erfahrungen gemacht haben und sozusagen so ein bisschen gestruggelt haben, wieder in die bürgerliche Gesellschaft zurückzufinden.
Jetzt gibt es von William S. Burroughs ja bereits einige Literaturadaptionen. Fear and Loathing in Las Vegas ist wahrscheinlich vielen geläufig. Naked Lunch war ein Film. Wie ist jetzt diese Adaption gelöst? Was sind das für Bilder? Wie findet Burroughs ins Hier und Jetzt?
Ja, zunächst mal ist das alles erstmal so, wie man sich das vorstellt, wenn man die Bücher kennt oder wenn man irgendwie mal was über Burroughs gelesen hat und gar nicht so sehr die Literatur. Das heißt, wir sind in diesem Mexiko, das sieht erstmal alles sehr pittoresk aus. Die Jacaranda-Bäume blühen, es ist heiß, Hahnenkämpfe finden auf den Straßen statt, die Männer trinken. Es gibt einen ziemlichen Kulturchauvinismus gegenüber den MexikanerInnen. Und da eben läuft dann halt dieser Daniel Craig in so einem weißen Leinenanzug mit Fedora-Hut durch die Ecke und ist so eine Art Boyhunter. Mhm. Also er sucht andere Jungs, die meistens auch Expats sind. Ab und zu bändelt er auch mal mit einem jungen Mexikaner an. Genau, und man merkt aber relativ schnell, dass wir es hier eigentlich nicht mit so einer Burroughs-Biografie zu tun haben oder so einer gediegenen klassischen Literaturverfilmung mit so stimmigem Zeitkolorit, sondern die Kulissen sehen relativ schnell schon ziemlich artifiziell aus. Plötzlich tauchen in diesem 50er-Jahres-Setting Songs von Nirvana auf. Es gibt ganz merkwürdige so Reisschwenks, so Bewegungen der Kamera, die irgendwie, also sozusagen auf das Filmische selber, auf die filmische Arbeit irgendwie ein Augenmerk legen, gar nicht so sehr auf die Story. Und dann merkt man eigentlich, dass es hier um was anderes geht, als jetzt um so ein Period-Pick.
Sondern, was würden Sie sagen, um was?
Also erstmal gibt es ein Spiel mit so Zeitebenen. Das heißt, wenn ich die Nirvana-Songs erwähne, dann haben wir da ja schon so eben die frühen 90er und die 50er quasi übereinander gelegt. Und das ist insofern schon mal interessant, weil Guadagnino diesen Stoff schon als Teenager, also ich schätze mal in den frühen 90ern, schon mal adaptiert hat. Also er hat schon mal ein Drehbuch geschrieben. 85 ist das Buch überhaupt erst rausgekommen. Das lag ja 30 Jahre lang quasi unpubliziert in der Schublade. Und in den 80ern und frühen 90ern wurde Burroughs auch so eine interessante popkulturelle Figur. Vor allen Dingen aber nicht sozusagen bei den Schwulen, sondern eher quasi in so einer heteronormativen Kultur, also so eine Romantisierung von außenseiterischer Männlichkeit. Genau, und das ist sozusagen erstmal, das taucht erstmal auf und dann gibt es aber eigentlich noch, und das bindet eigentlich diese Verfilmung direkt an unsere Gegenwart, dass es so einen sehr, sehr neuen, aktuellen Blick darauf gibt, also auf diese Beat Generation, auf diese Szenerie, die eben tatsächlich in Cinecittà, also im Filmstudio gebaut wurde und gar nicht in Mexico City gedreht wurde.
Jetzt ist natürlich der totale Coup an diesem Film, die Besetzung. Also Daniel Craig als William S. Burroughs. Wir hören mal eine ganz kurze Sequenz aus der deutschen Synchronfassung.
Ich nehme an, Demir hat dir von meinen Neigungen erzählt.
Ja.
Ein Fluch, der bereits seit Generationen auf unserer Familie lastet. Die Lees waren schon immer pervers. Ich werde niemals das unaussprechliche Grauen vergessen, als dieses verfluchte Wort mein taumelndes Hirn marterte. Homosexuell.
Jan Kühnemund, wie gefällt Ihnen dieser Daniel Craig als William S. Burroughs? Wie überzeugend spielt er auch diese homosexuelle Erotik?
Also mir gefällt Daniel Craig ziemlich gut. Daniel Craig in einer schwulen Rolle zu sehen, ist für mich aber auch nichts Neues. Es gab Ende der 90er schon Love is the Devil, ein Film, wo er den jugendlichen Liebhaber von Francis Bacon, dem Maler, spielt. Also Leute, die sich ein bisschen mit queerem Kino auskennen, für die ist das ein ziemlicher Kultauftritt gewesen. Dazwischen liegen jetzt natürlich diese 5 James Bond-Rollen, also quasi, wo er eine Actionfigur ist, die quasi eher so eine funktionalisierte Männlichkeit verkörpert und der natürlich jetzt das Bedürfnis hat, danach, glaube ich, nochmal zu sagen, so, hey, eigentlich bin ich Schauspieler, ne? Ich kann was. So. Und das, glaube ich, ist so seine Motivation und das funktioniert ziemlich gut. Was ich sehr daran mag, und das haben wir noch gar nicht erwähnt, es ist ja eine Liebesgeschichte. Also diese Daniel Craig-Figur verliebt sich ja in einen jungen Menschen, der so eine cleane Version weißer, intellektueller Männlichkeit irgendwie erscheint, also quasi wie so ein jüngeres Ich. Aber eben sich nicht als queer identifiziert oder als schwul identifiziert. Und diese Liebesgeschichte ist tatsächlich sehr überzeugend. Also die ist wirklich mit einem Wissen gedreht, also erstmal um schwulen Sex auch. Und da merkt man dann nochmal, dass es in diesem Film, und das meinte ich mit diesem aktuellen Zugang, darum geht, eigentlich so etwas wie so ein Aufweichen dieser verpanzerten Männlichkeit irgendwie zu zeigen, für die Daniel Craig steht, für die aber auch sowas wie James Bond steht.
Und für die ja in gewisser Weise auch Luca Guadagnino steht. Warum denken Sie, ist eigentlich Guadagnino so unglaublich erfolgreich?
Also ich verstehe Guadagnino als so einen aktuellen Typus eigentlich eines queeren Style-Arbeiters im Kino, so ein bisschen so in der Tradition des späten Fassbinders. Und da war nämlich auch zu beobachten, dass also keiner von den letzten Fassbindern sah aus wie der davor, ne? Und das ist bei Guadagnino auch so ein bisschen so. Also es geht gar nicht so sehr um eine Handschrift, es geht gar nicht um so einen Stil, der sich über so einen längeren Zeitraum durchzieht, sondern es geht eigentlich darum, dass man mit jedem Film was anderes macht. Und was halt irgendwie total interessant ist, ist, dass Guadagnino quasi ein Filmemacher im eigentlichen Sinn ist. Also es interessiert ihn nicht so sehr eine Handlung oder eine Story oder auch sozusagen das Schauspiel an sich, sondern es geht ihm vielmehr so ganzheitlich um, wie Sound, Bild, Bewegung, Textur zusammenkommen. Also quasi so Filme machen als eigene Kunst. Und das ist sozusagen, das interessiert natürlich ältere, so cinephile Menschen. Was junge Menschen aber daran interessiert, und die sind ja auch in Scharen beispielsweise in Challengers gelaufen, der ja auch total anders ist als queer und letztes Jahr noch im Kino war, ist, glaube ich, dass der auch so eine Art von Bildintelligenz, so dass er vom Internet geprägt ist, bedient. Also dass es um so einzelne Momente geht, in denen so ganz unterschiedliche Elemente aus unterschiedlichen Quellen zusammenkommen. Also so beispielsweise der Reisschwenk mit dem gebauten 50er Jahre Mexico City plus Nirvana-Song. Und das ist quasi wie so eine meme-artige Verdichtung eigentlich von verschiedenen popkulturellen Referenzen, die auch eine queere Tradition sind, insofern, weil man es, also auch Guadagnino ist, glaube ich, noch kennt, dass man in den 80ern noch Filme gegen den Strich lesen musste und quasi nicht gucken musste, wie sind die gemeint, sondern einzelne Momente in dem heteronormativen Geschehen herauslösen musste, um sie queer aufzuladen.
Es gab, glaube ich, auch schon wieder Debatten darüber, inwieweit auch gerade die erotischen Szenen zu brav, zu falsch, zu ästhetisch gezeigt werden. Wie beurteilen Sie den Film in dieser Hinsicht?
Also ich finde ihn queer, also vor allen Dingen in seiner Haltung. Also er macht genau dieses interessante popkulturelle Manöver, dass er ein Konzept von Queer aus den 50ern, also zu Burroughs Zeiten, wo das noch eine Fremdbezeichnung war und diskriminierend gemeint war und dann umgedreht wurde in den 90ern, als Guadagnino auf diesen Stoff stieß, als eine positive Fremdbezeichnung und jetzt sowas meint wie eine Nicht-Fixierbarkeit und nicht fixiert werden wollen auf bestimmte Labels, auf sexuelle Orientierungen, ne? Auf Geschlecht. Und das transportiert der Film sehr gut und das repräsentiert sich auch in dieser Figur des jugendlichen Liebhabers. Was die Sexszenen angeht, ist das auch sehr interessant. Die sind nicht explizit im eigentlichen Sinn. Also sie sind aber in dem, was da passiert, was da angedeutet wird, sind die von einer ziemlichen Obszönität, die sehr poetisch ist und die aber gleichzeitig immer auch noch vermittelt, also wie der Blick drauf funktioniert. Also in den Sexszenen selber gibt es immer wieder so komische Blicke nach draußen, wo man merkt, also die werden beobachtet oder beziehungsweise es gibt so eine, vielleicht in den Figuren selber, so eine Angst oder so ein Gefühl, dass sie sich auflösen, dass sie beobachtet werden, dass das nicht richtig ist, was sie machen. Und das ist auch in dem Film, wird das artikuliert, also diese Angst vor der Entkörperlichung, ne? Also der Liebhaber sagt einmal so, ich bin nicht queer, ich bin nur entkörperlicht.
Das hört sich jetzt aber unterm Strich wirklich nach der ersten großen Filmempfehlung fürs Jahr 2025 an, oder, Jan Kühnemund?
Das würde ich schon sagen, weil wenn man sich wirklich für Kino interessiert, in so einem Sinne von, dass es eben nicht nur eine Handlung erzählt wird, dass es nicht nur eine tolle Story ist, sondern dass da wieder verschiedene Elemente des Filmmachens zusammenkommen und wie unvorhersehbar das alles ist über diesen Zeitraum des Films, dann würde ich auf jeden Fall sagen, das ist eine Erfahrung, den Film zu sehen und die sollte man machen.
Sagt Jan Kühnemund über Luca Guadagninos Film Queer mit Daniel Craig in der Hauptrolle, die Verfilmung des William S. Burroughs Romans. Herzlichen Dank.
Danke auch.